Herzlich willkommen hier bei Whisky Soda, eurem Alternative Music Mag. Heute beschäftigen wir uns mit unseren Lieblings-Power-Heavy-Metal-Metallern aus dem Ruhrgebiet. Und zwar mit Rage. Denn die haben eine neue Platte rausgebracht, Resurrection Day. Und deswegen haben wir Peewee Wagner bei uns im Podcast zu Gast, den Mastermind von Rage. Ich muss sagen, Resurrection Day ist eine wirklich coole Platte geworden. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Es ist irgendwie typisch Rage. Es ist einfach Rage. Es ist so ein Rage-Feeling, muss ich sagen, mit ein paar Thrash-Elementen dazu. Wir haben ja jetzt auch zwei neue Gitarristen mit dabei, nachdem Markus Rodriguez aus privaten Gründen die Band verlassen hat. Und die Wunden harmonieren sofort wunderbar. Und das macht eigentlich wirklich, wirklich, wirklich Freude. Ich muss zugeben, ich war vorher ein bisschen skeptisch, weil ja letztes Jahr kam ja schon Rings of Rage raus. Ein Album mit guten Kritiken, das mich persönlich nicht ganz so überzeugt hatte, ehrlich gesagt. Und dann so schnell ein neues Album, dann auch noch eine neue Besetzung. Aber Resurrection Day funktioniert wirklich, wirklich wunderbar. Und ich kann jedem, der Rage mag oder melodischen Heavy Metal mag, eigentlich nur empfehlen, da reinzuhören, weil das ist eine ganz, ganz wunderbare Platte geworden. Lohnt sich wirklich dort reinzuhören. Und ich habe jetzt auch ein bisschen richtig Bock auf die Tour bekommen und mir Rage mal wieder live zu geben. Aber ich will gar nicht zu tief ins Album einsteigen. Reden wir doch einfach lieber mit Peewee Wagner. Hallo Peewee, schön, dass du Zeit für uns hast bei Whisky Soda.
Ja, hallo, Peewee hier, alles klar. Mir geht's gut. Oh, euch auch.
Also schön zu hören, dass es dir gut geht. Ist ja aktuell nicht selbstverständlich.
Meinst du wegen Corona?
Ja, schon. Also das ist ja momentan irgendwie immer so das Hauptthema. Aber ich glaube, damit fangen wir erst gar nicht an, sondern wir sprechen lieber über euer neues Album, oder?
Ja, leg los.
Das ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Und wie waren denn so die ersten Reaktionen? Ich meine, ihr hattet ja letztes Jahr Rings of Rage rausgebracht. Das hat ja sehr, sehr positive Reaktionen erhalten. War das jetzt ähnlich oder wie ist so dein Eindruck?
Ja, die Reaktionen sind sehr gut. Ich habe das jetzt nicht mehr genau im Schirm, wie das beim letzten Album war. Aber es ist auf jeden Fall alles sehr positiv. Und ja, warten wir mal jetzt ab. Ist jetzt seit 3 Tagen am Markt. Ne? Gucken, was passiert.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein typisches Rage-Album. Ist das für dich gut oder schlecht?
Ja und nein. So, ich finde auch, es ist natürlich auf jeden Fall klar erkennbar ein Rage-Album, aber hat auch schon ein paar frische Elemente so drin. Also wir bemühen uns schon, dass wir uns nicht ständig nur wiederholen oder so.
Ich finde, das merkt man. Also kann es sein, dass es irgendwie Thrash-lastiger ist als sonst? Also ich hab irgendwie das Gefühl, dass das so mehr Thrash-Gitarre reingekommen ist.
Ja, kann durchaus sein. Da ist auch zwei neue Gitarristen dabei und wir haben auch eine wirklich tolle Produktion auf dem Album, die auch, sag ich mal, das noch ein bisschen featured. Also kann sein, wäre aber auch nicht unerwünscht, sagen wir so. Das ist auch immer ein wichtiges Element in den Rage Sound gewesen, dieses Thrashige. Also wäre das nicht schlecht.
Also ich finde, man hört es deutlich und mir gefällt es sehr gut. Und ich meinte das jetzt gerade auch übrigens sehr, sehr positiv. Es ist ein typisches Rage-Album. Also es hat mich voll abgeholt, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, dann ist ja prima, dann freue ich mich.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde irgendwie bei euch, ihr bringt ein Album raus und man kommt sofort in dieses Rage-Feeling rein. Also ihr vermittelt irgendwie so ein typisches Feeling. Das weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das habe ich seit meiner Jugendzeit, ich 16, 17 Jahre alt bin, da habe ich euch nämlich kennengelernt. Damals war das die Zeiten von Unity und so. Und irgendwie dieses Feeling hält sich bis heute immer, wenn ihr ein neues Album rausbringt. Das kommt dann immer wieder. Das finde ich persönlich sehr schön.
Dann machen wir noch was richtig, glaube ich.
Ich glaube auch, ja. Aber wenn ihr jetzt, also ihr habt ja das Album ja Resurrection Day genannt. Warum? Also es hat jetzt aber nichts mit dem Wechsel an den Gitarren zu tun. Also ihr habt ja jetzt mit Stefan Weber und Jean Bormann zwei Gitarristen. Mhm. Markus Rodriguez ist raus. Das hat jetzt als Auferstehung nichts damit zu tun, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also den Titel hatte ich schon Ende 2019, da hatte ich schon so die, sag ich mal, das grobe Skelett für das Album mir zusammen überlegt gehabt, also so Textkonzept, ungefähr die Titel für die ganzen Songs schon, hatte ich so die Grundskelette für die Stücke sozusagen, also die Harmonieführung, die Melodien, die Akkorde, so grobe Ideen, wie die Grooves laufen sollten, wie die Riffs so ungefähr, wie ich mir die vorstelle. Und das haben wir dann, eigentlich wollte ich das mit Markus natürlich dann angehen, nachdem wir jetzt, also ich hätte das dann angeschleppt, wenn wir dann, sag ich mal, wieder an den nächsten Abend rangegangen wären. Und dann hat sich ja dann leider alles irgendwie anders entwickelt, als wir das voraussehen konnten. Also zum einen natürlich mit der Pandemie und dann eben auch die Probleme mit Markus. Beziehungsweise er hatte ja eigentlich seine Probleme. Das sind bei ihm waren ganz private Sachen gewesen, die ihn letztendlich dann dazu genötigt haben, dass er dann mit der Musik aufhören musste und mit Rage aufhören musste. Er musste dann wieder zurückziehen nach Teneriffa, wo er ursprünglich herkam. Und dann war einfach irgendwann, wir haben zuerst noch gedacht, vielleicht kriegen wir es noch so hin. Aber irgendwann hat er dann selber auch gesagt, so, er schafft es nicht mehr. Und ja, dann hat er halt seinen schweren Herzens den Abschied genommen, den Hut genommen. Und dann war ja auch die Pandemie, wir konnten nicht mehr touren. Also haben wir uns dann schon ein bisschen verfrühter an die neuen Songs dann gemacht. Aber wie gesagt, die Ideen dazu hatte ich schon, bevor das alles angefangen hat. Und steht jetzt auch nicht im Zusammenhang mit diesen ganzen Veränderungen.
Aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass es, auch wenn die Ideen vielleicht schon vorher da waren, dass es so gut funktioniert. Gerade auch jetzt mit Corona, wo es ja vielleicht schwieriger ist, gemeinsam zu proben. Und wie war denn das denn mit den Aufnahmen und dem Perfektionieren der Songs? Wie ging
Ja,
das denn dann?
wir waren ja alle selber sehr überrascht, wie gut das alles funktioniert hat. Zum einen erstmal waren wir natürlich mit zwei neuen Leuten dabei, musste man sich ja dann auch erstmal zusammenfinden so ein bisschen. Das ging aber total schnell. Ich habe dann einfach mal, also nachdem wir dann die Jungs, sag ich mal, dass sie so die wichtigsten Stücke aus dem Live-Programm drauf hatten, so, da waren wir schon ein bisschen eingespielt. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, lass uns einfach mal neue Ideen dran gehen. Ne? Haben ja nichts Besseres zu tun. Das war dann so war das so Mitte letzten Jahres, Mitte 20, ne? Da war ja im Sommer auch nicht ganz so tragisch mit dem Lockdown. Da konnten wir uns auch noch treffen. Da haben wir uns dann einfach immer im Büro getroffen von Lucky Bob. Das heißt, da, wo wir unseren Proberaum auch haben, da haben wir uns einfach mit Akustikgitarren hingesetzt und haben einfach an dem Zeug rumgejammt. Und das dann, wenn wir was spruchreif hatten, haben wir es dann im Proberaum durchgespielt sozusagen. Der Gene hat ein kleines Homestudio, der hat das dann sozusagen in Eigenregie dann mit Drumcomputer so nochmal versucht, ein bisschen zu Hause nachzuskizzieren. Ich hab dann drüber gesungen, dann hatten wir immer dann, sag ich mal, schon, haben wir dann sozusagen diese kleinen Demos gesammelt. Schwieriger wurde es dann, wo wir das dann letztendlich aufnehmen wollten, dass wir Anfang dieses Jahres dann angefangen mit dem Aufnehmen der Stücke, nachdem wir dann so, weiß ich nicht, 16, 17 Nummern zusammen hatten. Da wurde es ja dann mit dem Lockdown ein bisschen heftiger. Wir hatten eigentlich ursprünglich geplant gehabt, dass wir das alles in Spanien aufnehmen mit unserem langjährigen Toningenieur Danny González. Der hat jetzt letztendlich dann nur das Schlagzeug da, der Lackierer bei ihm gemacht. Und dann kam ja so ein europaweit ziemlich heftiger Lockdown. Wir mussten dann nach Hause und konnten da nicht weiterarbeiten. Dann haben wir halt die restlichen Spuren bei Gene in seinem Home-Studio aufgenommen. Das ist ja zum Glück mit der heutigen Digitaltechnik alles nicht so schwierig mehr. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert und war ein bisschen mehr Gefrickel, weil dann dauernd die Spuren hin und her schicken und so, ne? Bis dann der Dani nachher zum Schluss alles zusammen hatte und der das dann alleine in Spanien gemischt und wir haben uns halt immer nur per Zoom oder also eben per Internet dazugeschaltet und dann mal unseren Senf dazu dann gegeben, wenn er was fertig hatte. Also, wäre natürlich einfacher gewesen, wenn wir alle da gewesen wären, ne? Vor Ort, aber ging halt diesmal nicht, aber es hat dann trotzdem geklappt. Wir waren alle sehr erstaunt, dass es trotz dieser Umstände eben doch sehr locker eigentlich abgegangen ist und auch sehr kreativ und produktiv war. Und das Ergebnis sind wir alle sehr mit zufrieden.
Zu Recht. Also ich finde es auch faszinierend, wirklich, dass es so gut geklappt hat und trotz dieser ganzen Umstände. Aber ich glaube, da hilft, wie du schon gesagt hast, moderne Technik eigentlich wirklich, wirklich weiter. Aber ihr habt jetzt keine Sorge, dass wegen Corona irgendwie das Album dann doch nicht so viel Verbreitung findet. Also ich finde, das gab es letztes Jahr häufig, wenn ich da mit jemandem gesprochen oder jemanden interviewt habe, die haben dann gesagt, oh Gott, jetzt ein Album rausbringen, mitten in Corona, ist total schwierig und dann kann man nicht touren und ja, lieber nicht oder man macht's doch, jetzt erst recht. Also das war euch eigentlich einfach egal, ihr fandet, eure Musik ist jetzt einfach soweit.
Na, egal war es uns nicht, aber wir haben natürlich auch, eigentlich gehofft, dass wir dann jetzt so zum Herbst jetzt hin, dass dann die Pandemie so langsam überwunden sein würde. Weil es hat ja geklappt mit dem Impfangebot für alle, nur jetzt wollen sie nicht. Jetzt wollen sagen, also die letzten 20% wollen nicht und die halten jetzt den gesamten Rest des Volkes sozusagen oder den Rest der Bevölkerung auf, dass man wieder, sag ich mal, in die Normalität eintreten könnte. Das, was ich sehr bedauerlich finde, weil wir würden auch gerne mal wieder anfangen zu arbeiten. Wir haben jetzt 1,5 Jahre nicht arbeiten können, im Grunde. Ja. Und bloß weil so ein paar Leutchen da hier mi und lernen, hier, ich will mir keine Chips einpflanzen lassen, aber was ich was für ein Schwachsinn, die da im Kopf haben. Deswegen dürfen wir nicht wieder anfangen zu arbeiten. Das finde ich ziemlich unfair und unsolidarisch. Ja. Ich verbiete ja, ich mache ja auch nichts, was anderen Leuten, sag ich mal, in ihr Leben so dermaßen eingreifen würde, ne? Und das finde ich eigentlich nicht sehr fair, wenn man da jetzt irgendwie hier so rumzaudert da irgendwie. Vor allem, wo meiner Ansicht nach alle diese ganzen Bedenken, die Leutchen da mit sich schleppen, absolut grundlos sind und einfach nicht zutreffen. Also es wäre doch viel einfacher, zum Beispiel, wenn ich mir das angucke, in Dänemark, die haben jetzt schon, weiß ich nicht, 90% ihrer Bevölkerung durchgeimpft und die können jetzt wieder aufmachen. Da geht es wieder alles normal, ne? Wären wir halt alle, denke ich mal, die gesamte Musikbranche, wären wir da alle sehr froh, wenn das hier auch mal langsam zu dem Punkt käme. Ja. Also wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir haben ja eine Tour gebucht für November, Dezember und die Hoffnung stirbt halt zuletzt, dass wir das auf jeden Fall spielen können, hoffen wir. Da wäre natürlich dann schon nötig, dass bis dahin auch diese ganzen Restriktionen aufgehoben werden können. Naja, warten wir es mal ab. Vielleicht ändert sich da ja auch nach der Wahl jetzt was irgendwie an der Art, wie man damit umgeht.
Ich könnte es mir irgendwie vorstellen.
Mal abwarten. Im Augenblick ist es ja wirklich, denke ich mal, bestimmt so, dass sie, weil sie niemanden verprellen wollen, machen sie jetzt gar nichts, sie lassen alles laufen irgendwie. Ne? Mal sehen, was danach passiert.
Ja, es kam heute ja raus, die Ärzte als andere große deutsche Band, die haben ja heute ihre Tour mal komplett abgesagt, weil sie gesagt haben, 16 Bundesländer, 16 unterschiedliche Regelungen, wir sagen ab, gut, aber die wollten auch schon in 4 Wochen mit der Tour starten, also da wurde es dann auch langsam Zeit, dass die sich äußern. Mhm. Aber die haben gesagt, manche machen 2G, andere sagen, bei 2G gar keine Chance, dürft ihr gar nicht auftreten, hier muss alles 3G sein und dann dürft ihr nicht die Stehplätze füllen und also Zeug. Also,
ja, also, weißt du, das ist ja das Problem. Deswegen sagen ja nicht nur die Ärzte, haben ja viele andere auch schon jetzt ihre Touren abgesagt, die jetzt im Augenblick hätten laufen sollen. Man kann so nicht wirtschaftlich arbeiten. Du musst ja irgendwie eine verlässliche, sich darauf verlassen können, dass du da deine Sachen so, eben wie es kalkuliert sind, auch durchführbar sind. Und wenn da irgendwas schon die Kalkulationen, die du da gemacht hast, zerschießt, weil du dann, keine Ahnung, hier nur noch die Hälfte der Leute reinlassen darfst oder nur ein Drittel der Leute reinlassen darfst oder weiß der Dübel was, dann fallen wieder irgendwelche Länder vielleicht raus. Wir tun ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und dann, weiß ich, kommst du in irgendein Land, wo auch immer wieder gar nichts geht, wo dann die örtlichen Veranstalter, die ja dann 2 Wochen vor oder eine Woche vorher die Brocken hinschmeißen, dann stehst du da mit deinem sauteuren Tourbus und verlierst so viel Kohle. Das geht einfach nicht, ne? Und bevor man sich da so dermaßen aufs Glatteis begibt und da, keine Ahnung, den völligen Ruin riskiert, verschiebt man es dann natürlich lieber nochmal wieder in die Zukunft. Ne? Was es natürlich auch nicht besser macht.
Nee, natürlich, ja. Natürlich.
Und man merkt auch anhand der Vorverkäufe, dass viele Leute einfach total verunsichert sind und sich nicht trauen, im Vorverkauf Karten zu holen. Mhm. Was natürlich die ganze Sache auch nicht einfacher macht. Also das ist einfach eine doofe Situation, aus der wir letztendlich nur rauskommen können, wenn die kritische Masse sozusagen endlich mal durchgeimpft ist. Anders geht es einfach nicht, muss man so sehen.
Ja, das denke ich auch. Kritische Masse muss durchgeimpft sein und Solidarität in der Szene. Also ich finde, man kann ja auch ein Ticket kaufen, um die Künstler zu unterstützen und wenn ich halt 1 oder 2 Jahre auf die Tour warte, dann ist es aktuell halt so.
Das ist meine persönliche Meinung. Klar, das kann man natürlich gerne machen, aber ich verstehe natürlich auch die Leute, wenn sie sagen, nee, das mache ich nicht. Keine Lust, da mein Geld hinterher zu laufen oder da anderen Leuten, sag ich mal, einen zinslosen Kredit zu geben, auf irgendwann mal vielleicht ein Konzert. Weil viele dann haben die Kohle auch einfach nicht, dass sie das so einfach irgendwo liegen lassen können oder parken können in Form vom Ticket, was dann vielleicht mal irgendwann einlösbar ist. Klar, also ich kann schon verstehen, dass die Leute da auch unsicher sind eben. Aber wie gesagt, wenn ihr Konzerte wollt, dann lasst euch impfen. Dann können wir auch endlich wieder alle normal unserem Leben wieder nachgehen. Also nicht nur wir, sondern ihr auch natürlich. Ne?
Ja, genau. Ich habe vor allem auch wieder Bock auf Konzerte, muss ich ehrlich sagen. Fehlt mir schon arg.
Ja, ach, wir haben ja gestern, vorgestern wieder mal ein bisschen Blut lecken dürfen sozusagen. Wir haben ja auf dem Rockhard One Day Festival hier spielen können, in Gelsenkirchen. Das war ja mal schön, mal nach Zeit lang mal wieder auf die Bühne zu klettern.
Und wie war das? War das Stehplätze, Sitzplätze oder wie war das geregelt?
Ja, das war so ein bisschen ganz komisch. Die hatten dann im Innenraum hatten sie überall Bierbänke dann stehen, dass die Leute halt mit Abstand waren. Und es war natürlich auch nur, ich glaube, es war 3G oder ich weiß gar nicht, 3G oder 2G, also wieder so eine G-Geschichte da. Mit ziemlich strikten Kontrollen auch. Also da kam niemand aufs Gelände, ohne dass er da Impfausweis und seinen Personalausweis vorzeigte. Und trotzdem haben sie dann irgendwie aber am Tag vorher nochmal irgendwie, gab es da wieder irgendeine Regeländerung und die durften dann auf einmal mehr Leute aufs Gelände lassen, als es ursprünglich erlaubt war. Dann haben sie halt an der Abendkasse und kamen dann eben noch deutlich mehr Leutchen dann. Und die standen dann oben, das ist ja so ein Amphitheater in Gelsenkirchen, ne? Die standen dann alle auf diesen Rängen da rum mit ein bisschen Abstand halten so und so. Also es hat sich verteilt. Insgesamt gehen da ja, glaube ich, schießt mich tot, 6.000 aufs Gelände und man, so, glaube so ein Drittel davon durften sie dann insgesamt reinlassen.
Okay. Aber immerhin.
War auf jeden Fall schön.
Und das erste Mal neue Songs live gespielt wahrscheinlich, oder?
Ganz genau. Es war ja ein Tag nach dem VÖ, da haben wir erstmal die neuen Songs gespielt.
Was habt ihr gespielt von der neuen Platte?
Ja, den Titelsong, Virginity und Monetary Gods, die beiden Singles.
Okay. Irgendwie logische Auswahl, finde ich.
Ja, hat die jetzt für den ersten Tag am meisten Sinn gemacht, denke ich mal. Ja.
Klar. Also, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich ja sagen, ihr müsst A New Land in die Setlist aufnehmen. Ich finde den Song ganz fantastisch. Also, ich weiß nicht, wo du die Melodie hergezaubert hast. Die kickt mich total.
Danke. Ja, den könnte ich mir auch gut im Set vorstellen. Das ist bestimmt eine gute Live-Nummer.
Also, was ist denn so dein Lieblingssong von der neuen Platte? Hast du da was? Ich meine, klar, es sind alles deine, eure Kinder irgendwie natürlich, aber gibt es sowas, wo du sagst, wow, auf den Song bin ich gerade besonders stolz?
Oh, schwer zu sagen. Also es ändert sich auch alles immer wieder so alle paar Tage mal. Ich habe ja noch nicht so wirklich Abstand zu dem zum Album so richtig gefunden bis jetzt. Ja, ich glaube so A New Land ist habe ich im Augenblick auch am meisten im Kopf, so, also das, wo du das gerade erwähnt hattest. Ne? Aber wie gesagt, ändert sich jeden Tag.
Gut, kann ich verstehen. Irgendwie. Das ist ja, wenn man so eng damit verbunden ist. Wie kam es denn eigentlich zu Black Room? Also ich finde, der ist so ein ganz interessanter Touch hinten raus. Also das ist ja so eine, ich will nicht sagen Ballade, Halbballade würde ich es mal nennen.
Ja, der hat einen ruhigen Teil, der fängt erstmal ohne Schlagzeug an, nur mit akustischen und halb angezerrten Gitarren, ein bisschen Orchester dabei, eine Solo-Geige, die sich so mit der Gitarrenmelodie abwechselt, ein bisschen intimer gestrickt sozusagen und dann hinten raus kommt dann mal richtig die Kelle. Die Geschichte von dem Song ist interessant, weil den habe ich schon 1998 komponiert, also schon vor 22, 23 Jahren oder so. der hätte ursprünglich eigentlich mal vorgesehen für das Ghost-Album. Aber aus irgendeinem Grund ist er nicht fertig geworden. Und ich habe den dann immer mit mir rumgeschleppt und immer wieder mal bin ich dran gegangen, habe versucht, den fertig zu machen. Und irgendwie fiel mir einfach nicht so richtig da was mit ein, dass er geil geworden wäre. Und da habe ich immer gedacht, nee, das ist ein zu, der Song an sich ist zu geil, um den irgendwie zu verschwenden oder schlecht zu machen. Und wenn der einfach dann irgendwie die Übergänge nicht stimmen oder wenn er einfach noch nicht fertig ist, dann ist er nicht fertig. Dann schiebe ich ihn halt nochmal von mir her. Ne? Irgendwann werden wir mal den Dreh finden. Und jetzt habe ich die Idee, so wie ich sie hatte, dem Stefan vorgespielt. Also nicht jetzt, sondern letztes Jahr. Und ihm einfach mal gesagt, mach dir doch mal einen Crop dazu. Ja, dann hat er sich mit dem Ding irgendwie, weiß ich nicht, 2, 3 Monate eingegraben und irgendwann kam er dann mal mit zum Demo rüber. Und das fand ich dann super geil. Da hat er dann genau diese Sachen, die mir fehlten, wo ich einfach nicht die Übergänge richtig hingekriegt hatte. Das hatte er dann genauso gemacht, wie es sein muss und wie man es jetzt auch hört. Und jetzt finde ich den auch sehr gelungen. Und klar, dann haben wir natürlich jetzt dann auch draufgepackt, nach so langer Zeit.
Ja, das finde ich jetzt gerade ganz witzig, dass der auch so alt ist, weil im Sommer, als das Halloween-Release kam, das neue Album, da hatte ich den Michael Weigert im Interview und da habe ich ihn gefragt, warum keine Ballade auf dem Album ist. Und da hat er gesagt, sie hätten eine Ballade für das Album, aber die braucht noch, die muss noch wachsen, die wird irgendwann später rauskommen. Sind Balladen irgendwie schwieriger zu komponieren? Brauchen die einfach mehr Zeit?
Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Mit Balladen sind natürlich, da musst du irgendwie so eine Gratwanderung zwischen Gefühl und ja, soll ja auch nicht schleimig werden oder so. Ne? Also da, ja, manchmal ergibt es sich einfach sofort irgendwie, da hast du einfach irgendwie eine richtig geile, da klappt es einfach gut, aber manchmal hängt es halt auch. Das kann ja aber auch bei jedem anderen Song passieren, dass es dann irgendwie hängt und du einfach nicht weiterkommst. Ne? Also da gibt es, glaube ich, keine Faustregel für sowas.
Hast du eigentlich, also wenn ihr eine neue Platte aufnehmt, habt ihr da eigentlich irgendwie ein bestimmtes Ziel? Ist das einfach so Musik, die euch jetzt bewegt, die raus muss? Oder ist da auch bewusst so der Gedanke dabei? Ich meine, ihr seid jetzt wahnsinnig lange im Geschäft, wahnsinnig viele Platten gemacht. Wenn ich eine Platte mache, soll auch ein Live-Kracher dabei sein, den ich vielleicht über die nächsten Jahre spielen kann? Oder ist das eher so was, wo man sich denkt, das muss ich durch Zufall ergeben? Weil ich kann mir vorstellen, dass dann auch so Setlisten wahnsinnig schwer sind, mittlerweile zusammenzustellen, weil das war jetzt eure 25. Platte, glaube ich, richtig im Kopf habe.
Ja, je nachdem, was du dann noch mit zuzählst, also wenn du die Avenger auch noch dazu zählst, ich zähle die eigentlich immer dazu, weil es mein erstes Album mal ist, dann sind es sogar 26. Auf jeden Fall ist es ein ganz schöner Haufen. Klar, mit der Setlist wird es immer schwieriger, logisch, weil es einfach immer mehr Material ist. Aber ich glaube so, dass man da jetzt so einen ewigen Live-Klassiker oder sowas wie so einen kleinen Hit irgendwie produziert, das kann man, glaube ich, nicht planen. Das hängt ja eben echt ganz stark davon ab, wie die Fans das letztendlich auffassen. Und sowas entwickelt sich eigentlich auch erst, glaube ich, auch so ein bisschen dann, wenn das Material raus ist. Und dann kriegt man das so mit, wenn man einige Stücke dann bei den Live-Konzerten spielt, wie die Reaktionen so sind und so. Also zum Beispiel Liars in the Sky war am Anfang auch noch lange nicht das, was es heute ist. Ne? Das hat sich auch erst so im Laufe von ein, zwei Jahren dann, glaube ich, erst so ein bisschen rauskristallisiert, dass der halt irgendwie besonderer ist. Ne? Oder an anderen
Aber
Stellen wird auch bei den Leuten in den Köpfen hat. So, ne?
ja, aber schmeißt ihr so Klassiker auch manchmal bewusst raus? Also ich finde zum Beispiel ein Klassiker von euch ist Down. Der lief ja auch wahnsinnig, der hatte wahnsinnig viel Airplay damals auch irgendwie auf den Musiksendern und so. Und vor ein paar Jahren, vor so 6 Jahren, war ein Kumpel von mir von euch auf einem Konzert, glaube ich, in Nürnberg oder so. Und er kam wieder und meinte, voll geil, und sie haben Down nicht gespielt. Finde ich ja voll gut, dass sie den mal nicht gespielt haben.
Ja, dafür hatten wir letztes Jahr wieder mal drin. Also sowas kommt dann immer wieder mal rein oder mal raus. Man kann ja nicht immer dasselbe nur spielen. Ne? Wenn man also diese ganzen Essentials immer alle komplett drin lässt, dann hat man ja immer gar keinen Platz mehr für was anderes. Und es müssen ja auch mal ein paar neue Songs gelegentlich rein und es müssen natürlich auch mal ein paar Überraschungssongs kommen. Sonst wird es auch irgendwann langweilig für alle. Ne?
Ja, das stimmt. Sonst hat man irgendwann, wenn man weiß, es ist immer die gleiche Show, dann kommt man irgendwann nicht mehr. Das ist klar.
Ja, und
Das ist
das
logisch.
hat der Forscher gerade bei so einem riesigen Fundus an Material, wie ja, jeder will was anderes im Grunde hören, da muss man dann schon mal immer ein bisschen gucken.
Wie ist denn das textlich auf dem Album? Hast du da irgendwie so ein Konzept, das sich durchzieht? Also ich finde, es ist ziemlich gesellschaftskritisch geworden oder viele Gedanken über die Gesellschaft, auch so mit Arrogance and Ignorance und Monetary Gods, Mind Control, fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, ist so ein, sag ich mal, so ein roter Faden, der da durchgeht. Und zwar ist das so eine, ich habe es mal so schön ausgedrückt, eine philosophische Betrachtung der kulturellen Evolution der Menschheit von der Jungsteinzeit bis heute. Unter dem Gesichtspunkt, dass eben damals in der Jungsteinzeit die Menschheit eben ihr Verhalten radikal verändert hatte, was dann eben zur Folge in der Folge der folgenden 10.000 Jahre bis heute eben diese ganzen großen Probleme, die wir auf der Erde haben, eben mit sich brachte. Und zwar war das der Übergang von dem Nomadentum. Also die Leute waren ja davor über Jahrhunderttausende, haben die als Jäger und Sammler gelebt, als Nomaden mit der Natur sozusagen gelebt, im Einklang mit der Natur. Und haben sich dann ging man über vom Mittleren Osten aus angefangen, ging man dazu über zu sesshaft zu werden, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, halt Dinge anzuhäufen, also Besitz anzuhäufen. Daraus ergab sich eine explodierende Bevölkerung, also viel mehr Menschen konnten ernährt werden und entstanden eben auch, also es wurden viel mehr Menschen geboren. Dadurch gab es dann eben ganz schnell wuchsen daraus Konflikte eben zwischen den einzelnen Menschengruppen an, um Land, um Ressourcen, um alles. Und das hat sich dann eben bis heute schneeballartig zu riesigen globalen Problemen ausgeweitet. Und an dieser Schwelle stehen wir jetzt, an dem Tag der Auferstehung sozusagen. Jetzt liegt es halt in unserer Hand, wie wir uns jetzt entscheiden, ob wir eine gute oder schlechte Zukunft haben als Menschheit. Wir müssen uns jetzt schon mal entscheiden. Also wir können nicht ewig so weitermachen. Der Zeitpunkt ist eigentlich vorbei, dass man da jetzt noch Zeit hat irgendwie. Man muss jetzt wirklich. Ne? Das soll jetzt kein Wahlspruch sein für die Wahl oder sowas, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt wirklich wir jetzt die Weichen stellen müssen. Und je nachdem, wie wir sie jetzt stellen, so wird unsere als baldige Zukunft dann eben auch aussehen. Ne?
Finde ich aber spannend, dass du das gleich, also auch den ganz großen Bogen spannst, der auch wahrscheinlich absolut richtig ist. Wie bist du darauf gekommen, das aus dieser Perspektive zu betrachten? Man hätte ja auch jetzt nur das Hier und Jetzt erst einfach sehen können und nicht alles, was man davor war.
Ja, ich meine, das ist ja eine logische Entwicklung, die sich eben damals, also durch diese Veränderung im Verhalten hat sich das alles so entwickelt. Stell dir mal vor, wir wären alle weiterhin Nomaden geblieben und hätten eben in Kleinstgruppen einfach nur weiter mit der Natur gelebt, so wie das die Indianer ja auch gemacht haben. Ne? Oder es gibt ja heute noch indigene Völker, die eben so leben. Ne? Stell dir mal vor, wir wären so geblieben, dann gäbe es viel, viel weniger Menschen. Wir würden überhaupt nicht irgendwelche Konflikte mit unserer Mitwelt haben. Wir würden keinerlei Umweltprobleme haben. Alles das, es gäbe keine, so gut wie keine Kriege oder zumindest nichts, was irgendwie vergleichbar ist mit dem, was wir heute eben an gewaltsamen Konflikten haben. Diese ganzen Genozide oder was weiß ich was alles. Das wäre ja theoretisch auch ein Weg gewesen, den man damals hätte einschlagen können. Dann würden wir heute noch, ich meine, das sind 10.000 Jahre, das ist nichts. Ne? Im geologischen Zeitspannen gemessen ist in 10.000 Jahren gar nichts. Ne? Und davor haben die Menschen eben über Jahrhunderttausende. Ich meine, wie lange gibt es die Menschen dann so mit den Vor-Homo-Arten sozusagen, also den Hominiden mitrechnen? Es gibt die Menschen ja schon locker 3 Millionen Jahre mit den ganz frühen Entwicklungsstufen. Ne? Und so lange Zeiträume war das ja auch möglich, dass wir als normal mit der Natur gelebt haben. Erst als wir angefangen haben, eben in die Natur einzugreifen, sind all diese Probleme entstanden. Übrigens ist das auch wunderschön in dem Alten Testament, in der Bibel, in schönen Bildern beschrieben worden, der Auszug aus dem Paradies, also wo Adam und Eva aus dem Paradies fliegen, weil sie von der Schlange verführt wurden, den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu essen. Ne? Das ist genau dieser Punkt, der da beschrieben wird. Ne? Zwar in Bildern, die Menschen zu der Zeit damals verstanden haben, aber es ist genau damit das gemeint, dieser Übergang von Jäger- und Sammlertum zu Ackerbau und Viehzucht. Der Sündenfall sozusagen.
Der Sündenfall, ja. Muss ich zugeben, ich habe dieses Bild des Alten Testaments habe ich so noch nie darauf bezogen, aber es macht
Spaß. Ja, da geht es in Virginity zum Beispiel um.
Ah ja, spannend. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal was zum Nachdenken.
Ja, ich meine, ich habe mich immer schon, seit Ewigkeiten ist das eins meiner Hobbys, Anthropologie, und gehört das natürlich alles dazu. Ich habe hier auch eine ziemlich umfassende Sammlung an alten Artefakten aus der Zeit und sowas. Und das beflügelt halt die Fantasie. So bin ich da auf sowas gekommen. Beziehungsweise ich denke da schon lange mal über sowas nach, aber habe mich dann einmal dazu entschlossen, das dann mal zu versuchen, in Texte zu fassen.
Finde ich auch mal einen super Ansatz, finde ich sehr, sehr spannend und auch ein sehr interessantes Hobby, auch ein sehr bildendes Hobby. Ja. Ich glaube, damit geben wir jetzt unseren Podcast-Hörern ordentlich was mit auf den Weg. Aber das schadet jetzt auch überhaupt nicht. So, ich glaube, wir sind sowieso schon langsam am Ende unserer Zeit angekommen, wenn ich gerade richtig auf die Uhr schaue. Ich weiß gar nicht, ob du hast wahrscheinlich Anschlusstermine jetzt, nehme ich mal an.
Ich habe immer Interviewtage, da habe ich dann immer halbstündig, geht's weiter.
Genau. Von daher, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das war nämlich super spannend und interessant und hat viel Spaß gemacht. Also vielen Dank. Und dann, ich drücke die Daumen, dass ihr auf Tour gehen könnt. Ich drücke sie für euch und ich drücke sie für mich, weil dann kann ich nämlich vorbeikommen und endlich wieder auf ein Konzert.
Jawohl. Also ich hoffe auch, dass wir euch alle sehen können. Bedanke mich auch bei dir für die Gelegenheit hier, mal mich mitzuteilen zu dürfen. Und ja, hoffentlich sieht man sich dann wieder bald.
Genau.
Schöne Grüße an alle.
Super, vielen Dank. Mach's gut, ciao.
Du auch. Mach's gut. Tschüss.